Hallo, hier ist des Pudels Kern mit David Maria Gramse und Elisa Erkelenz. Wir unterhalten uns hier einmal im Monat mit Musik und schauen uns ein Thema aus ganz verschiedenen Perspektiven an. Um Gretchen Fragen zu stellen und den Kern des Pudels zu finden oder ihm zumindest näher zu kommen.
Heute geht es um das Spiel, was ja in Musikspielen schon drinsteckt, aber so verspielt kommt uns die klassische Musik manchmal gar nicht vor. Deswegen sind wir der Frage nach dem Spiel mal nachgegangen. Wir suchen nach Spielräumen in der Musik und im Leben. Wir fragen uns, wie viel Risiko wir brauchen und warum man das nicht faken kann. Warum es manchmal gut tut, bekannte Wege zu verlassen und warum wir für Freiräume kämpfen sollten. Wir haben drei fantastische Gäste, die Philosophin Alice Legay, den Dirigenten Sylvain Combrelin und den Flötisten Dietmar Wiesner vom Ensemble Modern.
Wir starten das Gespräch mit Alice Legay. Sie ist Philosophin, sie ist eine bekannte Vertreterin der Performance-Philosophie, die den Live-Moment des Denkens in besonderer Weise wertschätzt. Sie entwickelt Kartenspiele und mag verspielte Denkformate. Außerdem ist sie Professorin für Ästhetik und Kulturphilosophie an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Und jetzt überlassen wir euch euren eigenen Assoziationen und hoffen, auch ihr habt danach wieder mehr Lust oder Mut, verspielter durchs Leben zu gehen.
Schickt uns auch gerne eure Gedanken zur Folge, ob auf Social Media oder an hallo@despudelskern.de. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr die Folge mit euren FreundInnen teilt.
Wenn ich an Spiel denke, dann denke ich auch eigentlich, oh, wer spielt denn noch? Es gibt keinen Raum dafür.
Das habe ich mich auch gefragt. Wir benutzen das so, auch beim Musikspielen zum Beispiel, aber eigentlich ist das was, was Kinder tun. Und
weil sie frei sind. Oder weil sie sich erproben im Nicht-Frei-Sein. Ich glaube, es ist immer eine Art von Oszillieren zwischen Regel und Regelbruch. Aber um überhaupt damit zu spielen, muss man erstmal Raum haben.
Wo hast du so Räume heute noch?
Ich glaube, ich weiß nicht, warum es so ist, aber man erschafft einen Raum, um vielleicht zu spielen. Und dann wird es aber so allmählich doch zu einer Art von Pflicht und dann ist es nicht mehr lustig. Ich hatte zum Beispiel die letzten 2 Jahre eine Art von Spielraum, die gegeben war durch meine Beschäftigung mit einem Pferd. Und das hat mich sozusagen von meinem Alltag und von meiner Arbeit eigentlich, es war eine ganz gute Ergänzung, weil das, oder das andere, ne? Das andere vom Nichtspielen.
Und du hattest ein Pferd?
Ich habe ein Pferd begleitet, eine Art Pferdbeteiligung, ne? Also es war nicht mein Pferd, aber
Pferdbeteiligung.
Ja, ich nenne es Pferdbeteiligung. Das ist leider ein bisschen unterbrochen worden, weil ich tatsächlich gefallen vom Pferd und habe mein Knie gebrochen. Und daraufhin das war nicht der erste Unfall. Ich musste eingestehen, dass es jetzt vielleicht gut wäre, ein paar andere Sachen zu klären, bevor ich da weiter mich.
Gehört das Risiko vielleicht
das
auch dazu?
Das Risiko gehört dazu, ja. Das Risiko gehört dazu. Das Risiko ist eigentlich der Reiz in gewisser Weise. Aber da wäre viel darüber zu erzählen, über die Begegnung mit dem Tier und was es dir beibringt. Und vor allem, die Pferde sind absolut kompromisslos in dem Sinne, dass sie, oder dieses Pferd, vielleicht sind nicht alle Pferde so, aber ich habe sehr viel gelernt, weil das Pferd toleriert kein Bullshit. Also es weiß, wenn du jetzt nicht ernsthaft dabei bist zu spielen, sondern irgendwie was schnell erledigen willst oder so, und dann hat es keinen Bock so. Und dieses Training war wirklich präsent zu sein, weil wir gemeinsam etwas erleben wollen, raus in die Natur oder so. Das ist so schwer zu halten im Grunde. Weil natürlich genießt man es und es ist total, total schön, aber allmählich kommt dieses Pflichtgefühl wieder rein. Oh, jetzt müssen wir aber zurück, weil. Oder machen wir heute nur schnell, weil. Oder so. Ne? Also es gibt immer so, und dann ertappst du dich dabei, dass du eigentlich nicht richtig präsent bist in der Sache. Mhm. Vielleicht, wenn ich wirklich ein Sportlerin oder Musikerin wäre, dann wäre ich disziplinierter. Weil ich glaube, in solchen Tätigkeiten ist man eher gewöhnt, sich auf den Moment einzulassen und auf den Flow irgendwie. Das ist natürlich, diesen Begriff spielt eine Rolle im Spiel, ne? Dieses sich Zeit vergessen. Aber ja, mit zu vielen anderen Tätigkeiten fällt es mir nicht so leicht, offenbar.
Das würde mich im Hinblick auf die Philosophie eigentlich interessieren, weil wenn du jetzt über Sportler und Musiker zum Beispiel sprichst, wenn die erzählen von diesen Flow-Zuständen, dann ist es in der Regel geht es auch einher mit der Abwesenheit von sprachlichem Denken. Und wie du das als Philosophin siehst, wo Sprache ja der Mittelpunkt ist, wie ist das bei dir?
Sprache ist tatsächlich das Medium. Für mich ist es, komme ich nah an ein Gefühl von Flow vielleicht, wenn die Wörter beginnen, selbst zu bestimmen. Das heißt, ist es ein Gefühl, dass ich nicht suche nach das Wort, sondern das Wort beginnt so eine Art eigene Agency zu haben und dann beobachte ich, wie die Wörter so ihren Platz finden. Und das ist nicht, es ist weniger, fast weniger ein Gedanke als so eine Art von, tatsächlich so eine Art von Rhythmus, ne? Das richtige Wort zu finden, wenn man in so einem konzentrierten Schreibflow kommt. Es muss nicht nur im Schreiben sein. Und ich bin eigentlich jemand, der eigentlich gern mehr im Austausch, also im Gespräch philosophiere. Aber ja, also interessant ist diesen Moment des Suchens, das Warten, es ist wie eine Art Warten auf das richtige Wort, bis es sich zeigt. Und dann führt es dann zum nächsten Gedanken. Aber wie genau, weiß ich auch nicht. Es hat viel mit Nichtwissen zu tun.
Wir haben halt immer ein Ziel, oder? Und dann wartet man vielleicht nicht auf das richtige Wort oder man hat das Gefühl, man muss es schnell finden, sonst werden andere ungeduldig.
Ja, also oder dieses Gefühl, dass es eine Linie ergeben muss. Warum eigentlich? Warum muss es Sinn ergeben? Warum kann es nicht gleichzeitig mehrere Gedanken sein? Also als Philosophinnen haben wir das Gefühl, es muss Sinn machen und es muss konsequent sein und es darf sich nicht widersprechen und es muss zu einer Lösung führen von dem Problem oder zu einer Beleuchtung des Problems.
Der Wahrheit nahe kommen.
Ja.
Der einen Wahrheit, also gibt es die überhaupt? Das ist ja auch die Frage.
Ja, damit beschäftige ich mich mit also ich komme gerade zum Beispiel, letzte Woche vor 2 Wochen war das, das war eine Tagung an der Freien Universität zum Thema Intransitivität der Kunst. Oder Dynamiken des Intransitiven hieß es. Dynamiken des Intransitiven, was im Grunde eine Art von Oxymoron ist. Ne? Weil das Intransitive wäre ein Gedanke oder das Intransitive ist erstmal ein Verb ohne Objekt. Das heißt, ein intransitives Gedanke wäre ein Gedanke ohne Inhalt. Was ist ein Gedanke ohne Inhalt? Ich glaube, das kommt ein bisschen nahe dran an dem, was wir hier versuchen zu beschreiben. Nämlich, ich wäre im Denken, aber noch hätte ich kein Problem adressiert oder habe ich noch gar kein Thema, keine Fluglinie, keine Richtung, aber ich bin schon dabei. Ich warte, dass sich was ergibt. Und dann habe ich zu diesem Thema versucht, Gedanken zu sammeln, weil ich einen Beitrag zu der Tagung machen sollte. Ne? Und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe Anekdoten dazu. Es gibt aber Zitate, die man aus der Literatur oder aus der Philosophie sammeln kann. Dann gibt es den Anspruch der Performance Philosophy, weil Performance Philosophy will nicht nur Inhalt generieren, sondern achtet vor allem auf die Beziehung zwischen Inhalt und Form, hat also einen dramaturgischen Blick auf die Tätigkeit des Philosophierens. Das heißt, wenn ich eingeladen bin, als Performance-Philosophin einen Beitrag zum Denken des Intransitiven zu leisten, dann kann ich nicht drum herum, als mich zu fragen, nicht nur darüber zu sprechen, sondern zu versuchen, intransitiv zu sprechen. Das heißt, im Grunde eine Regel zu brechen in so einem Konferenz, weil natürlich in Konferenz geht es darum, über etwas zu sagen und natürlich Dinge zu sagen und nicht nichts. Und dann habe ich gedacht, na, was wäre es denn, wenn wir in so einem akademischen Kontext einen Vortrag haben, der tatsächlich versucht, nichts zu sagen? Und das wäre aber vielleicht eine performance-philosophische Antwort auf die Aufgabe.
Mhm. Aber ist die Performance-Philosophie auch so eine Art, das Pferd in die Philosophie zu holen, also die Präsenz, den Moment und in Resonanz zu gehen mit dem, was gerade dort passiert?
Ja, das ist natürlich, das ist ein schönes Bild dafür. Im Grunde ist es also ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? Aber es ist nicht etwas, was getan werden kann, sondern es kann immer nur die Störung stattfinden. Und dann, sobald man versucht zu reflektieren, das war der fünfte Punkt, zu reflektieren, was mache ich dem, in dem ich das tue, oder vierter Punkt, dann habe ich gemerkt, okay, ich habe vier Arten von Zugang dazu. Aber ich dachte, diese vier verschiedene Arten von Zugang entsprechen könnten spielerisch die verschiedenen Suits in a Card Game. Na, wie nennt man die? Na, du weißt, es gibt ja Herz und...
Ach so, ja.
Ich weiß gar nicht, wie
die heißen.
Ich weiß auch nicht, wie die heißen.
Die Suits.
Karten, keine Karten mehr gespielt.
Die Karten, also bei Tarot ist es auch so, ne? Es gibt verschiedene Arten von Karten. Jetzt bringe ich die Sprachen durcheinander. Nee, es gibt die Swords.
Ist das Schwerter.
Die Schwerter, genau. Die Schwerter stehen für Vernunft und die Stäbe, the Wands, stehen für Kreativität. Und dann gibt es die Pentacles, das sind die Materialitäten, also das Konkrete der Philosophie, ne, was ist, oder das Ergebnis, oder der Gewinn. Was habe ich für einen Gewinn dadurch, dass ich diesen Weg gegangen bin? Und dann gibt es natürlich die emotionale Ebene, ne, mit den, fällt mir gerade nicht ein.
Es gibt ja auch noch Joker, ne?
Dann gibt es natürlich den Joker.
Und ich habe manchmal das Gefühl, eigentlich in der Philosophie, also von außen betrachtet, ist ja alles, es geht oft darum, irgendwie Begriffe zu besetzen, auch um damit selber irgendwie auch so ein Machtfeld vielleicht abzustecken oder so, damit man mit dem Begriff dann auch in alle Shows eingeladen wird oder so. Und eigentlich ist es doch, man könnte das doch auch so sehen, wie so eine Art Joker.
Ja.
Reinzugehen und vielleicht auch mal denken, ein bisschen durcheinander zu wirbeln.
Genau, der Joker ist das, kann im Grunde wechseln, ne? kann Masken wechseln, bleibt nicht treu in seine Kategorie, sondern wirbelt alles auf. Oder es ist, im Tarot ist es der Protagonist, ne? Es ist derjenige, der durch die verschiedenen Stufen und von seinem Hero's Journey im Grunde durchgeht. Das ist die Nummer Null. Ne? Das ist die Leerstelle. Die Leerstelle, die aber notwendig ist, damit die Geschichte überhaupt stattfinden kann. So wie die Null in Mathematik im Grunde auch das Kalkül ermöglicht. Also ich finde, das ist ein interessanter Gedanke, dass der Joker der Störenfried ist, aber der die Maschine überhaupt in Gang bringen kann. Eine Art von Differenz, ne? Eine Art von ungreifbarer Kern, also eine Art von Kern, das nicht gesagt werden kann, das nicht gesagt werden kann, ne? Das nicht jede Bestimmung irgendwie unterläuft, der aber das Ganze wie eine Art von Geist begleitet. Ist vielleicht ein Bild dafür. Ja, jedenfalls habe ich dann gedacht, also ein Spiel hat meistens einen klaren Rahmen, aber was der Witz dabei ist, ist, dass innerhalb von diesem klaren Rahmen alles Mögliche passieren kann. Und der Zufall spielt eine große Rolle. Und so ist es auch im Grunde bei den Karten. Die sind, und das interessiert mich schon länger, nicht nur bei Spielkarten, sondern vor allem bei Tarot, weil du lässt dich ein auf einen gewissen Zufall, du ziehst eine zufällige Karte, aber so, das Spiel beinhaltet die Regel, dass du, wenn sie dir nicht gefällt, nicht einfach zurückstellen kannst. Ne? Also da ist eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei, im Vertrauen auf den Zufall, that you take your draw. Ne? Also du lebst dann mit diesem, was du gezogen hast. Und damit musst du dich auseinandersetzen. Mhm. Und das finde ich interessant, dieses Vertrauen müssen auf den Zufall oder einen Rahmen schaffen, in dem irgendwas passieren kann, egal was passieren kann. Und dann aber das Ernst nehmen, also das als Anfang ernst nehmen, egal was wer der erste Punkt gewinnt oder wie der Ball geworfen wird oder so.
Es kann eine Karte sein, es können auch andere Menschen sein, wenn ich jetzt an das Musizieren denke zum Beispiel, an die Probe. Und ich muss auch nochmal zurückdenken an, was du gesagt hast über diesen Vortrag. Ne? Also ich muss nicht eigentlich, wenn du die Performance-Philosophie ernst nimmst, dann musst du eigentlich nicht nur über das Thema sprechen, sondern du musst in dem Thema sein. Du musst dich wirklich in diesen Zustand begeben. Das birgt ein Risiko, genauso wie etwas anzunehmen, was einem ein Kartendeck irgendwie liefert oder was einem andere Menschen liefern. Und ich glaube, wenn ich jetzt an die Musik denke, an eine Orchesterprobe. Natürlich spielt man dann im Konzert, gerade im Konzert gibt es dann diese Momente, wo es vielleicht auch freigelassen wird, aber in der Probe zum Beispiel läuft es doch oft sehr, sehr geordnet und man zielt sozusagen auf ein freies Spiel im Konzert, aber der Vorbereitungsprozess dorthin ist oft eigentlich nicht so spielerisch, weil man doch sehr genau organisiert und Dinge festlegt und so weiter. Und es wäre eigentlich im Sinne dieser Herangehensweise von dir an den Vortrag spannend, wenn man dort mehr spielen, also wirklich mit Risiko frei spielen würde, auch in der Probe vorher. Aber man traut sich das oft nicht, weil man weiß, das Konzert ist schon in 3 Tagen.
You can't fake it. You can't fake Risiko. Und das Risiko ist halt bei der Performance und nicht bei der Probe. Mhm. Und deshalb macht ihr wahrscheinlich immer wieder diese Erfahrung, dass kurz vor der Performance ziemlich viel noch unklar ist. Ne? Aber dann, wenn der Moment da ist und das Publikum da ist oder die someone presses record, meistens kommt, ist eine Konzentration dabei oder was auch immer, eine Art von Magie findet statt und es passiert was Überraschendes. Also es passiert eine Art von Wunder, könnte man sagen. Ne? Mhm. Also ich kenne das aus dem Theater, aber auch in der Philosophie. Ne? Ich kann meinen Text natürlich vorbereiten und es kann auch schief gehen. Es geht dann schief, wenn ich es nicht schaffe, wenn ich vielleicht zu gelassen bin in gewisser Weise. Ne? Oder ein alter Gedanke versucht zu wiederholen. Bei mir ist es so. Dann geht es meistens schief.
Wie stehst du denn zur Wiederholung?
Naja, die Wiederholung gibt es eigentlich nicht, ne? Weil es gibt nie die bloße Wiederholung. Es gibt immer nur Differenz mit Repetition. Ne? Also, wobei hier das Wort Repetition ganz witzig ist, weil es auch die Probe bedeutet auf Französisch. Aber ich glaube, man muss proben. Also die Philosophie, wenn ich einen philosophischen Auftritt habe, sage ich mal, dann probe ich auch vorher. Aber wenn ich mich nicht traue, mich auf den Moment einzulassen und das Neue kommen zu lassen in dem Augenblick, dann ist es meistens eher fad. Oder dieses beglückte Moment passiert vielleicht nicht so leicht. Mhm. Man kann es sowieso nicht erzwingen. Ich glaube, es wird immer schwieriger sogar, weil es immer schwieriger ist, auch zuzuhören.
Du Über das Spielen haben wir auch mit Sylvain Cambrelin gesprochen, der als Dirigent das Spielfeld von Proben und Konzerten steuert. Sylvain Cambrelin ist ein international gefeierter Dirigent. Er stammt aus Frankreich, wo er in einer musikalischen Familie mit 8 Geschwistern aufgewachsen ist. Er ist nicht nur bekannt für seine Leidenschaft für neue Musik, sondern auch dafür, in jeder freien Minute zu lesen. In seiner Brüsseler Wohnung soll es 280 Meter Bücherregal geben. Wir haben ihn in seinem Hotelzimmer in Hamburg getroffen und erstmal gefragt, ob er gerne spielt.
Es gibt schon das Wort spielen. Wir spielen Musik. Auch Französisch, mais on joue de la musique. Es gibt einen Teil von Spiel. Ein Teil von das Spiel, das ist Risiko zu nehmen. Das, ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn man spielt Musik. Ohne Risiko, es ist langweilig. Langweilig für die Zuhörer meistens. Ich sage oft das an Musiker, spielen Sie mit Risiko, nehmen Sie das Risiko. Sie sind ein Minimum von die Intensität, noch die Hälfte. Versuchen wir, in Probe. Im Konzert, wir müssen Vertrauen haben zwischen Ihnen und ich. Wir haben geprobt, wir können bis da. Aber solange wir sind in Probe, wir sind zwischen uns. Wir können das Risiko nehmen in die Schnelligkeit oder in die Feine oder umgekehrt in die Langsamkeit. Aber auch ist das mein Leben ein Spiel? Endlich nicht, aber ich kann damit spielen. Spielen in das Wort und in das, die Aktion, es ist gekoppelt für mich mit Leichtigkeit. Wenn man macht Musik ohne Leichtigkeit, das ist wahrscheinlich nicht mehr ein Spiel, das ist nur eine Qual. Und ohne diese Leichtigkeit ist das Spiel nicht interessant. Aber es ist ernst. Man sollte das nicht unseriös nehmen. Bon. Ich produziere keinen Ton als Dirigent. Ich lasse den Ton machen von den Leuten. Immer was ich muss versuchen, und das ist ein schönes Spiel, es ist die andere Leute, Künstler, motivieren für Lust zu haben. Naja, Lust und Spaß. Das ist auf jeden Fall wichtig. Es kann manchmal mit Schmerz, ein bisschen Schmerz sein. Bon, physisch es ist manchmal sehr viel. Oder Unsicherheit, Zweifel. Aber ohne Zweifel gibt es keine seriöse Kunst. Das ist für mich, das ist ein Beruf. Sie sollten Spaß haben an diesem Beruf.
Und ist das so? Haben Sie Spaß?
Manchmal, es ist mir schon passiert, manchmal mit verschiedenen Orchestern, speziell in Frankreich, wo ich habe gesagt, aber warum haben Sie gewählt diesen Beruf? Mögen Sie die Musik? Ja. Nein. Sie müssen Spaß haben in Ihrer Arbeit. Musik spielen, es ist Ihre Arbeit im Beruf, aber es sollte ihr Leben, ihr Glück zu sein. Und das, was macht mir Ärger, es ist, wenn ich finde, keine Konzentration, nicht ernst zu sein. Die Konzentration, das ist die einzige Möglichkeit für gutes Arbeit zusammen. Wir sind 80 Leute oder 60 oder 100. Jeder hat sein Problem, sein Privatleben. Ein Problem mit Zähne, andere hat einen Konflikt mit seiner Frau oder seinem Mann in der Früh, die Kinder sind krank, etc. Es gibt Stau, es gibt alles. Aber einen Moment, wenn man fängt auch das zu spielen, wir müssen ein bisschen das an die Seite. Wenn es gibt Probleme, ich passe auf, wie ich werde adressieren. Es gibt Fehler. Okay. Und wenn ich habe das Gefühl, das ist mir egal heute, das geht nicht. Aber man muss auch viel lächeln und lachen. Es muss, das ist ein Teil von der Leichtigkeit.
Und so im Kern, was wollen Sie, was geschieht im Live-Moment, im Konzert? Was ist das, was Sie suchen? Das Warum, das Schöne?
Ich spreche mit Publikum am Anfang, relativ oft, bevor das Konzert. Und immer für zu betonen, warum sind Sie da? Warum sind wir da? Weil es gibt Aufnahmen. Warum wollen Sie? Es ist wahrscheinlich, weil es etwas Spezielles in live. Ein Konzertsaal ist ein Ort, wo man kann, ohne lächerlich zu sein, über Leben, Tod, Liebe, Einsamkeit, man könnte zusammen sein, diese Themen abordieren, ohne zu sprechen. Das ist magisch. Also jeden wird sein Stück hören, seine Art zu hören, aber zusammen. Und die Musik ist gemacht mit Emotionen, produziert Emotionen und die Zusammensein in eine Emotion. Es ist Art von Kraft. Bruno Walter, der alte Dirigent Anfang 20. Jahrhundert, spricht von der moralischen Kraft von der Musik. Bon, es ist ein bisschen groß, aber ich glaube gerne an die moralische Kraft. Und ich will glauben an die moralische Kraft von der Musik. Ich glaube, ein Konzert, man spürt, wenn das Publikum ist da. Wenn ich meine, da. Nicht nur sitzen, denn das Publikum ist da, zu hören. Man spürt das. Und das Spiel von einem Stück, wir sind nicht die gleichen als bevor. Es ist etwas passiert. Ich bin nicht religiös, aber es gibt trotzdem ein Zusammensein, relié.
So ein intensiver Arbeitsprozess, in dem man versucht, eins zu werden,
ja.
Das dann wiederum mit dem Publikum versucht, eins zu werden, um dann so ein gemeinschaftliches Erlebnis zu schaffen, das lässt mich an die Gesellschaft denken eigentlich, gerade an die Vorgänge, die wir in der Gesellschaft im Moment sehen.
Na ja.
Die eigentlich...
Na ja, es ist ein Klischee. Ja? Zusammen musizieren, es ist versuchen, ohne Worten Lösung finden für alle Probleme. Ohne Worten. Das ist ein großer Vorteil. Wir brauchen keine Worten. Aber das ist, alles steht in die Werken. Es heißt, die Komponisten sind, und was wir müssen zusammen, das ist das. Für diese Werk zu arbeiten. Nicht nur jeden für sich Spaß zu haben. Es macht Spaß, das zu machen. Aber das Ziel, das ist die Werk. Sollte für mich.
Zur Frage des Spielens hat uns natürlich auch die Perspektive eines Musikers interessiert. Die machen das ja schließlich den ganzen Tag. Und dazu haben wir mit Dietmar Wiesner in Frankfurt gesprochen. Dietmar Wiesner ist Flötist, Komponist und er ist Mitglied des Ensemble Modern, das er 1980 mitbegründet hat. Das Ensemble Modern ist einer der Vorreiter aller basisdemokratischen Ensembles in Deutschland. Davon gibt es nicht so viele und das sind vielleicht aktuell die größten Spielplätze, die es in der deutschen Orchesterlandschaft gibt.
Du hast ja das Ensemble auch mit begründet, 1980, glaube ich, ne? Wie schafft man das über so eine lange Zeit, diese Spielfreude zu erhalten, die Freiräume zu bewahren? Das stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor.
Die Freude oder die Freiheit liegt sozusagen in der Materie an sich. Die gerade die zeitgenössische Musik ist extrem so aufgebaut, dass es keine eingefahrenen Geschichten gibt, dass nicht immer alles gleich ist von der Besetzung her, von der Aufstellung her, von der Aufgabenstellung her. Und insofern ist man eigentlich fast täglich oder sagen wir mal zumindest wöchentlich vor neue Aufgaben gestellt. Und da kommt überhaupt erst gar keine Langeweile auf.
Ihr seid ja ein relativ kleines Kollektiv. Wie haltet ihr euch da lebendig und frisch über die Jahre? Man kennt sich dann ja sehr gut. Das kann ein Vorteil, aber auch ein Nachteil sein.
Ja, könnte ein Nachteil sein, aber wir haben Gott sei Dank, dadurch, dass wir selbstverwaltet sind und wir ja auch alle Gesellschafter sind, uns der Laden auch gehört, ja, zumindest jedem zu einem 19. Erfordert das von vornherein schon mal eine sehr starke Disziplin, weil ja jeder auch eine Verantwortung überträgt. Und zweitens haben wir es, glaube ich, ganz gut geschafft, im Laufe der Jahre private Geschichten von den Proben oder von der Arbeit zu trennen.
Gerade jetzt in zeitgenössischer Musik sind die Partituren ja teilweise extrem komplex. Da wird ja bis auf das letzte Quäntchen jede Sekunde von Zeit noch organisiert in Dynamik, in Spieltechnik und so weiter. Wie viel Freiraum lässt einem denn so eine zeitgenössische Partitur noch? Ich sag jetzt mal Fernie Howe oder so.
Ja, selbst da gibt es noch Freiraum. Natürlich ist der sozusagen erstmal von der Form und von der Notation her und so eingeengt. Aber je mehr ich sozusagen mich mit der Materie vertraut mache, umso mehr kann ich auch wieder mich selber einbringen. Aber wie gesagt, es gibt halt auch Mainstream-Partituren, und da kann man durchaus den Fernie auch mit dazu rechnen, wo tatsächlich die Lust am Spielen mehr darin liegt, dass man tatsächlich diese schwere Materie so gut wie möglich hinkriegt. Das kann ja auch ein Spiel sein oder eine Lust sein, ja.
Das ist das erste Mal, dass ich eben höre, dass jemand sagt, dass Fernie Howe eine Mainstream-Partitur ist super. Total gut.
Ja, für mich schon.
Und jetzt so im Laufe der Zeit, was würdest du sagen, wie verspielt ist die neue Musik aktuell? Vielleicht auch im Vergleich zu den 80ern oder 70ern?
Ja, ich meine, dadurch, dass sozusagen der Serialismus oder die serielle Musik oder die Stränge der seriellen Musik durch die Postmoderne ein bisschen aufgebrochen wurde und es ganz viele neue Spielarten dazu kamen und auch Elemente durchaus aus dem Rock oder aus dem Jazz und vielen anderen Musiken sozusagen auch Einfluss genommen haben in die zeitgenössische Musik oder berücksichtigt worden sind, hat sich das Spielfeld natürlich schon sehr erweitert.
Und apropos verspielt, wie geht ihr mit Fehlern um im Ensemble, die ja doch auch, vielleicht nicht jeder hört bei neuer Musik, aber schon auch passieren können? Seid ihr eine fehlerfreundliche Ensemblekultur?
Also wir sagen wir mal so, wir gehen pfleglich miteinander um. Also ein Fehler ist nicht gleich das Ende der Welt. Es gibt natürlich auch kreative Fehler. Gerade wenn man sozusagen freiere Projekte spielt, kann sich durch einen sogenannten oder vermeintlichen Fehler durchaus was Neues entwickeln, was Schönes. Und wenn es sozusagen ein tatsächlicher Fehler ist, im Sinne, dass ich falsch gespielt habe bei klar verfolgbaren Noten, ja, dann sehe ich halt zu, dass ich das beim nächsten Mal den Fehler nicht mehr mache. Außerdem denke ich mir, manchmal sind die Proben ja auch dafür da, dass man da die Fehler macht, damit man es nicht mehr in der Aufführung macht.
Wie ist so das Verhältnis von Spiel im Konzert, wenn man dann frei geworden und vorbereitet ist, und Spiel in der Probe? Spielt ihr auch in der Probe?
Ja, also bei uns ist sozusagen immer viel Dampf im Kessel und sehr viel Energie, auch schon gleich in den Proben. Aber natürlich ist in den Konzerten, gibt es immer noch so einen Punkt, der sozusagen immer noch über das, was man sozusagen in der Probe erbracht hat, noch darüber hinausgeht. Mit Publikum zusammen und so, das ist einfach was sehr, sehr Besonderes. So viele Menschen an einem Ort zusammen und die gehören alle sozusagen im selben Augenblick denselben Ton oder dieselben Töne, das ist schon ein sehr besonderer Moment.
Kannst du dich an den letzten besonders besonderen Moment im Konzert erinnern und welches Stück das war?
Oh, also wir hatten einen super Austausch mit senegalesischen Musikern. Das war letztes Jahr auch beim Crash Festival. Dieses Jahr ist ja bei unserem Crash Festival im Februar das Thema Fadenspiele tatsächlich. Und da haben wir also zusammen quasi eine Partitur oder ein Konzept eher improvisiert. Und das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Also sozusagen die afrikanische Tradition auf die mitteleuropäische Tradition gestoßen, das war schon super. Also das war für mich schon was Besonderes. Aber dann eben auch Fernihau in Japan, wo wir ein ganzes Konzert nur Fernihau gespielt haben.
Wow.
Und waren unglaublich, die Tokyo City Hall war, Opera City Hall war voll und fast nur junge Leute. Und die fanden das Konzert richtig gut und spannend.
Worauf freust du dich bei den Fadenspielen? Gibt es da irgendwas, was du besonders im Kopf hast?
Ja, wir machen ja mit Sylvain Cambrelin dieses wunderbare Stück von Griset, Espace Akustik. Und mit dem HR zusammen, also es geht ja von Solist bis kleine Kammermusikformation, dann Ensembleformation, dann größeres Ensemble bis hin zu Orchester, sind da alle Kombinationen vertreten in dem Stück an Musikerinnenaufstellungen. Und das spielen wir dann halt zusammen mit dem HR-Symphonieorchester. Also wir sind für die kleineren bis zum großen, großbesetzten Ensemblestück zuständig und dann kommt das große Orchester mit dem HR.
Was fasziniert dich oder begeistert dich an diesem Stück oder vielleicht auch an Griset besonders?
Ja, also ich finde, der hat natürlich schon die Spektralmusik und mit seinen ganzen Möglichkeiten und Kombinationen auf einen wunderschönen, großen Gipfel getrieben und hat wahnsinnig schöne Klänge, Klangkombinationen zwischen den einzelnen Instrumenten erarbeitet und das hat einfach eine unglaubliche Energie, diese Musik. Und man, wenn man dieses Stück gehört hat, hört man hinterher anders. Das ist einfach so.
Thank you.
Es ist so schwierig zuzuhören, weil wir hören nicht zu. Wir wissen schon immer, was wir denken, gehört zu haben. Und das heißt nicht zuhören. Das fasziniert mich ein bisschen. Im Grunde musst du es schon gehört haben, um es zu hören. Aber wenn du glaubst, das zu hören, was du schon gehört hast, dann hörst du nicht zu. Das ist ein Paradox. Ich interessiere mich momentan, ich bin inspiriert von einer Lektüre von Susan Best, das heißt Reparative Aesthetics. Und darin bezieht sie sich auf einen alten Aufsatz, den ich schon im Studium kannte und dann wieder vergessen hatte. Es ist ein alten Aufsatz aus den 80er, was heißt alt, aus den 1980er Jahren, ist nicht so alt, von Eve Kosofsky Sedgwick. Und sie unterscheidet zwischen Paranoide und Reparative. Kennt ihr diesen Text vielleicht? Mhm. Eine paranoide Lektürweise ist eine, und das kann man natürlich übertragen auf eine Art die Welt zu sehen oder zuzuhören oder so. Die paranoide Lektüreweise ist eine, die schon immer weiß, was kommt. Die gewappnet ist, sagt man, oder? Mhm. Die sicherstellen will, dass sie keine Überraschung bekommt. Weil die weiß genau, wo die Bösen sind und die weiß genau, dass sie wieder kommen, diese Bösen, ne? Oder die Machtverhältnisse oder was auch immer. Es kann sich auf was auch immer beziehen. Du weißt Bescheid, du hast eine bestimmte Beziehung zur Wahrheit, nämlich irgendwie weißt du, wie es läuft. Und das ist eine wichtige Haltung natürlich für die kritische Theorie, dass man so seine Antennen geschärft hat für Machtverhältnisse und aber das Problem ist, wenn das sozusagen zu sehr habitualisiert wird, im Sinne der Wiederholung, dass ich immer nur meine Antennen auf diese Art von Machtverhältnisse sozusagen gerichtet habe, dann will ich im Grunde niemals eine gute Überraschung erleben, sondern ich will immer nur die Bestätigung, dass die Welt so schief ist, wie ich weiß, dass sie ist. Mhm. So. Und dagegen setzt Eve Kosofsky Sedgwick die Idee einer reparative Lektüreweise. Und die reparative Lektüreweise ist eine, die von Anfang an nicht weiß, wie es gehen soll. Aber dadurch offen ist für eine Überraschung. Und es geht nicht, das eine gegen das andere auszuspielen. Wir brauchen natürlich die Paranoide. Aber wir brauchen auch Unterbrechungen für das Reparative. So, und das hat mich eingeleuchtet. Das finde ich, und das kann man so erleben in der Philosophie sowieso, bei jeder Konferenz, wo, egal was du sagst, irgendjemand aufsteht mit einer bestimmten Art von Frage. So. Und das ist ein bisschen so die paranoide Haltung, ne? Weil die weiß, dass da die Lücke ist oder da der blinde Fleck oder und vielleicht auch nicht so richtig zugehört hat. Weil ich glaube, um zuzuhören, muss man aufhören zu sprechen. Und sprechen ist nicht nur sprechen, sondern sprechen ist auch glauben zu wissen, was passiert gerade. Also wir müssen irgendwie anfangen, es zu üben, es nicht zu wissen, was wir denn hier überhaupt tun und was hier überhaupt passieren kann und was hier überhaupt das Ergebnis sein kann. Und dann kann eben dieses Reparative ihre Momente von Magie bringen. Sonst ist man geschlossen dafür.
Wie kann man denn da hinkommen? Also manche sprechen ja auch von Unlearning so als Prozess, aber hast du da Tipps, wie man da hinkommen kann, in so eine Haltung, die dafür offen ist, die nicht paranoid ist? Adorno ist ziemlich paranoid.
Naja, wir hängen auch, wir sind ein bisschen verliebt in unsere Paranoia, ne? Weil wir definieren uns auch ein bisschen darüber. Ich will das auch nicht absolut schlecht reden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, es geht nicht darum, naiv durch die Welt zu aber, also ich glaube, es fängt an, wenn man seine üblichen Wege einfach unterbricht und nicht einfach nur jeden Tag seine Routine durchzieht. Wir sind auch ein bisschen verliebt in unseren Routinen, weil sie natürlich auch notwendig sind, um unser Pensum zu ermöglichen. Und das ist, glaube ich, der Krux. Ne? Du hast es vorher gesagt, du versuchst ein bisschen weniger zu machen. Das ist wahrscheinlich schon mal einen guten Anfang. Weil wenn du weniger auf dein zu erledigen hast, dann kannst du dir erlauben, Umwege zu machen oder einen neuen Weg zu erproben. Und nur wenn, jetzt banal, aber off the beaten track beginnst du wieder neu zu sehen. Es ist ein Klischee, aber ich glaube, da ist was Wahres dran. Mhm. Weil du andere Wahrnehmungsmechanismen brauchst dann und du läufst nicht mehr blind, weil du den Weg so gut kennst, sondern musst dich neu orientieren. Und in diese Neuorientierung, klar, hilft dir deine Erfahrung, birgt die Gefahr der Paranoia wieder. Aber es gibt den Moment, diesen Spielraum, ne, diesen Spielraum, wo du vielleicht eine Begegnung machst. Vielleicht, weil du auch jemanden doch fragen musst um den Weg.
Und wenn man nochmal über den Spaß nachdenkt, weil so Spiel ist ja schon auch was irgendwie Freudvolles. Ich meine, wir hatten all diese Aspekte auch schon von Spiel, aber so Fun einfach mal.
Just for fun.
Just for fun. Weil da steckt ja auch drin, es hat keinen Zweck. Also es gibt kein Umzu, sondern es ist einfach, ne, einfach nur für den Fun. Wo findest du das?
Naja, also ich meine, die Philosophinnen neigen leider dazu, ziemlich ernsthafte, existenziell deprimierte Gestalten zu sein, nach der Tendenz, ne? Just for fun. Bunt durcheinander anziehen, so, just for fun, als Akt der Resistenz gegen die schwarze Wahrheit der Philosophie vielleicht.
Aber ist es wichtig, dass das Spiel auch zweckbefreit ist?
Ich weiß es nicht. Also man stellt doch fest, ne? Klar ist es mal gut, Ping-Pong zu spielen, ohne die Punkte zu zählen, aber irgendwann kommt eine Art Competitivity rein und das macht doch mehr Spaß. Mhm. Ne? Das macht doch mehr Spaß, wenn es um etwas gibt, wenn es was vielleicht vielleicht was zu gewinnen gibt. Also ich weiß es nicht. Klar, es ist schön, einfach nur zu spielen, um zu spielen, aber man will dabei besser werden meistens. Aber die Momente, wo es einfach nur Spaß macht, für die vielleicht lohnt sich einfach auch die anderen Momente, wo es eigentlich fast mehr Arbeit wie Arbeit ist. Dann, und wenn man Glück hat, Musiker zu sein, dann ist das, glaube ich, schon gegeben, weil man halt auch das Phänomen genießt, die man da produziert. Mhm. Oder?
Mir ist in meinem Feed sind mir mal ein paar Tischtennis-Videos untergekommen in der letzten Zeit. Und das sind so natürlich besonders gute Ballwechsel. Also das sind, Profis, die spielen um die Weltmeisterschaft oder in der Bundesliga. Und da geht es wirklich um die Punkte. Und es gibt doch immer wieder diesen Moment, wo die merken, jetzt ist ein guter Ballwechsel sozusagen und dann lassen sie das los, den Punkt jetzt machen zu wollen, fangen an, so ein bisschen Zirkus zu machen. Der eine spielt irrsinnig hohe Bälle in der Abwehr und der andere schmettert drauf, wie er kann, aber es nicht mehr mit dieser Verbissenheit oder den Schlusspunkt setzen zu wollen, sondern es wird dann, obwohl der Kontext so kompetitiv ist,
ist sozusagen noch frei. Mehr Risiko einlassen, aber es ist sozusagen über das Risiko hinaus sein. Ja. Ne? So im Grunde ist es egal jetzt. Wir machen das um der Schönheitswillen.
Ja, oder, total toll. Ne?
Ja. Ja, das ich spiele nicht Tischtennis, aber ich gucke manchmal gern Tennis und das ist auch so. Es gibt diese Momente, wo dann plötzlich jenseits dieses harte Kampf, ne, dass die anerkennen, dass das gerade richtig schön war. Ja. Das war richtig schön, diesen Austausch. Ja, vielleicht hat diesen Spaßfaktor damit. Das ist natürlich ein interessanter Gedanke, dass der Spaß mit der Ästhetik zusammenhängt.
Mhm. So besonders schöne Momente, finde ich, haben oft damit zu tun, dass jemand sich der Zeit widersetzt, oder?
Ja, oder dass man das Zeitgefühl ganz vergisst. Dass man
das auch hier im Flow dann sein.
Aus der Zeit ist. Das passiert leider nicht so oft zur Zeit bei mir irgendwie, aber ab und zu. Ja, das bringt uns zurück zu dem Anfang, ne? Dass um wirklich zu spielen, braucht man Raum. It's as simple as that. Aber wie schafft man den Raum oder wie baut man Raum oder wie erfindet oder wie entdeckt man Raum? Vielleicht müssen wir eben in dem Sinn auch von einer Art von Raum erkämpfen sprechen, also weil sie scheinbar durch die zunehmende Differenzierung von Platz einfach unter Gefahr läuft, ganz zu verschwinden. Und das heißt, je mehr es Orte gibt, die kontrolliert, desto mehr müsste es auch Orte geben, wo einfach freie Räume gegeben sind und wo auch klar offen ist, ob gespielt oder nicht gespielt wird. Hm. Und nicht irgendeine Art Grand Director bestimmt, was die Regeln sind.
Das war Des Pudels Kern mit Alice Legay, Sylvain Combrelin und Dietmar Wiesner. Wir sind Elisa Erkelenz und David Maria Gramse. Die Partner von Des Pudels Kern sind das Mozartfest Würzburg, die Staatsoper Hannover, die Kunstfestspiele Herrenhausen, das Ensemble Modern, das Brucknerjahr 2024 und das Musikkollegium Winterthur. Co-Produktionspartner ist WDR 3, das Kulturradio. Wir danken auch sehr herzlich der Rudolf-Augstein-Stiftung und der GVL.
Alle anderen Folgen von Des Pudels Kern könnt ihr auf Spotify, Apple Music, YouTube oder despudelskern.de hören. Falls ihr Gedanken oder Fragen habt zur Folge oder Vorschläge, wer unbedingt mal bei uns zu Gast sein sollte, schreibt uns gern über Social Media oder an hallo@despudelskern.de.